Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vor 80 Jahren, wenige Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wurde die Kernspaltung entdeckt. Dieser Meilenstein der Physikgeschichte war der Startschuss für einen Wettlauf um die Bombe. Die Amerikaner gelangten als Erste ins Ziel. Innerhalb von wenigen Jahren hatten sie die erste Atombombe gebaut und abgeworfen. Hitler war das zum Glück nicht gelungen. Die Frage ist, warum nicht?
Die berühmte Frage, haben die deutschen Wissenschaftler aus moralischen Gründen die Bombe für Hitler verhindert, ist eigentlich nicht zu beantworten. Diese massiven Fehler, der Heisenberg erfindet ein Perpetuum mobile und vergisst, dass der Ofen nach den ersten Spaltungen ausgeht, wenn man keinen Nachschub hat. Das ist einfach nicht zu glauben. Das deutsche Volk ist ja wirklich der kollektiven Verblödung erlegen unter Hitler. Das kann man ja nicht anders sagen und das muss irgendwie auch auf die Leute abgefärbt haben. Jedenfalls ist es auffallend, dass die einfach nicht gut waren. Vielleicht hatten sie auch einfach keine große Lust.
Die These des Kernphysikers Manfred Popp ist stark. Ein Wettrennen um die Atombombe zwischen den USA und Hitler-Deutschland hat es so, wie wir das bisher vielleicht geglaubt haben, nie gegeben. Man kann sich das so vorstellen. Die Deutschen sind gar nicht erst losgerannt. Sie sind höchstens geschlendert und das auch noch meistens auf Irr- und Abwegen. Die Mitglieder des sogenannten Uranvereins waren bedeutende Wissenschaftler und Forscher. Otto Hahn und Werner Heisenberg zum Beispiel. Es gibt viele Bücher und Artikel über den Uranverein und die Forschung zu nuklearen Waffen und Reaktoren in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Die meisten kommen zum selben Schluss. Klar waren diese genialen Physiker prinzipiell imstande, eine Atombombe zu bauen. Aber in Deutschland fehlten ihnen während des Kriegs die Mittel. Genau das ist falsch, sagt Manfred Popp. Es lag nicht an den Mitteln. Manfred Popp ist selbst Kernphysiker und war viele Jahre Vorstandsvorsitzender des Kernforschungszentrums Karlsruhe. Popp hat sich die Originaldokumente des Uranvereins genau angesehen und kommt zum eindeutigen Schluss, Heisenberg, Hahn und Co. tappten bei der Frage, wie eine Atombombe gebaut werden könnte, völlig im Dunkeln. Manfred Popp hat seinen Vortrag am 29. Oktober 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe zum Gedenken an Lise Meitner. Der Vortrag hat den Titel Langsame oder schnelle Neutronen, der Mythos der deutschen Atombombe.
Ich will vielleicht gleich nochmal sagen, wie ich überhaupt zu dieser Beschäftigung gekommen bin. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, in das Feld Wissenschaftsgeschichte einzutauchen. Ich wollte eigentlich nur einen Anfang finden, um die Geschichte des Kernforschungszentrums zu schreiben, das ich lange geleitet und auch vorher schon begleitet habe. Und wollte einen Prolog schreiben über das, was eben die Vorgänger, man kann sich seine Vorgänger genauso wenig aussuchen wie seine Eltern, während des Zweiten Weltkriegs gemacht haben und wusste, dass die Sache eigentlich ausgeforscht sozusagen ist. Und dann habe ich mir die Bücher geholt, insbesondere von dem Chefhistoriker, der überall das sich sozusagen durchgesetzt hat, Mark Walker. Und je mehr ich davon gelesen habe, umso mehr wunderte ich mich darüber, was da alles für ein Unsinn drin stand. Das konnte einfach alles nicht stimmen. Und dann habe ich mir die Originaldokumente wieder angesehen, die ich schon mal in der Hand hatte. Und zwar nachdem Heisenbergs Mitstreiter Karl Wirz gestorben war, der bei uns Institutsleiter war. Für seinen Nachruf habe ich die Dokumente, die er zurückbekommen hatte von den Amerikanern, noch mal angeschaut. Es handelt sich um Dokumente, die die amerikanischen Armee mit einer Spezialtruppe, die mit, manchmal sogar vor der Front agierte, sichergestellt hat. Die hatten die Aufgabe, die nuklearen Labors in Deutschland frühzeitig zu besetzen, die Materialien sicherzustellen, die Dokumente sicherzustellen, die Wissenschaftler zu verhaften. Anfangs mit der Vorstellung, dass die da vielleicht noch was lernen und was Brauchbares finden würden. Das hat sich sehr schnell als unrichtig erwiesen. Danach haben sie es nur noch weitergemacht, aber Gott sei Dank haben sie es weitergemacht, damit das Zeug nicht den Franzosen in die Hände fiel, weil die galten als unsichere Kantonisten, weil die natürlich diejenigen, die jetzt, die dann nach dem Krieg das Sagen hatten, wesentlichen Kommunisten auch waren und gute Beziehungen nach Russland hatten. Und den Russen sollte das auf keinen Fall in die Hand. Die Deutschen waren zwar nicht so toll gewesen, aber immer noch besser als die Russen. Und deswegen haben wir diese Dokumente Gott sei Dank gehabt. Ich habe sie dann später dem Deutschen Museum gegeben. Und wenn Sie Lust haben, können Sie heute vom Schreibtisch aus, Laptop aus, alles diese Dokumente digital alle zu Hause einsehen. Und so bin ich also zu dieser Einsicht gekommen, wieso das kommt, dass 30 Jahren nichts passiert ist. Ich plötzlich feststelle, dass alles nicht stimmt. Hat mich erstmal sehr gewundert, aber ich bin von Hause aus Wissenschaftsmanager. Ich weiß, wie solche Programme eigentlich funktionieren müssten und wundere mich darüber, wie dieses nicht so funktioniert hat. Was noch hinzukommt, ich musste auch einmal an einer internationalen Konferenz teilnehmen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen ziviler und militärischer Kerntechnik befasst hat. Und dazu musste ich mehr über die Technik und Physik der Atombombe lernen, als ich jemals eigentlich wissen wollte. Für diese Behandlung dieses Themas ist es aber nützlich gewesen. Also erstmal schönen Dank, dass ich hier vortragen kann. Ich muss nochmal erläutern, was hat das eigentlich mit Lisa Meitner zu tun? Sie hat natürlich dem Uranverein, wie die Wissenschaftler hießen, die im Zweiten Weltkrieg an der Entwicklung eines Kernreaktors gearbeitet haben, nicht mehr angehört. Sie ist ja sehr viel früher, schon Mitte 38, gezwungen gewesen, das Land zu verlassen. Aber ich denke, es ist sozusagen die Fortsetzung der Geschichte, der sie angehört hätte, wenn sie nicht hätte fliehen müssen. Es ist ihre geistige Heimat, aus der sie kommt, die hier unter ganz anderen Rahmenbedingungen während der Nazizeit und während des Krieges weitergearbeiten musste. Wäre sie nicht Jüdin gewesen, wäre sie wahrscheinlich dabei gewesen und hätte mitgearbeitet. Und es war ihr sicherlich nicht gleich, was aus dieser Entwicklung und aus der von ihr mitentdeckten Kernspaltung werden würde. Und insofern passt das, glaube ich, schon hier rein, auch wenn jetzt der Bezug sozusagen eher mittelbar ist. Ich werde in meinem Vortrag jetzt erstmal über den Stand der Geschichtsschreibung kurz sprechen. Ich werde darauf eingehen, was die Dokumente verraten, und zwar die schriftlichen Dokumente und dann die Protokolle, die in Farm Hall aufgezeichnet worden sind, und werde dann noch ein bisschen reden über das, was die Wissenschaftler im Dritten Reich nicht gemacht haben. Das ist etwas, was den Historikern vollständig entgangen ist. Die Unterlassungen sind aber viel interessanter und viel vielsagender als die wenigen Aktivitäten. Und dann am Schluss steht das Fazit. Mark Walker hat über das nahebei gelegene ehemalige Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik gesagt, es ist bekannt dafür, dass es der Ort war, an dem Werner Heisenberg an Kernwaffen für Hitler forschte. Das ist sozusagen das Resümee. Insgesamt ist der Tenor, das ist das zweite Zitat, ich will Ihnen das nicht alles vorlesen, das ist immer so langweilig, der Tenor in der Geschichtsschreibung heute so, ich habe es jetzt mal hier aus dem populären Taschenbuch genommen, nach dem Motto, die Deutschen hätten, wenn er wissenschaftlich-technisch waren, sie ja wahrscheinlich in der Lage, das zu machen, aber es war gar nicht dran zu denken, so eine wahnsinnig aufwendige Entwicklung in Deutschland und schon gar nicht während des Krieges zu machen, denn 2 Milliarden Dollar und 300.000 Mitarbeiter, ganz so viel waren es nicht, wie hier steht, wären in Deutschland nie verfügbar gewesen. So einfach ist das. Merkwürdigerweise bestätigt auch sozusagen das, was die deutschen Wissenschaftler selbst gesagt haben, diese Entwicklung.
Und wir haben dann Experimente gemacht in den Jahren von 1939 bis 1941, um zu sehen, was möglich ist, ob man Reaktoren bauen kann, ob man Sprengstoff machen kann. Aber unsere Lage war, ich möchte sagen, eben außerordentlich viel glücklicher als die der amerikanischen Kollegen insofern, als sich ja dann rausstellte, dass es doch sehr schwierig ist, Atombomben zu machen. Also wenn es leicht gewesen wäre, dann hätte es kein Mensch verhindern können, dann wäre es eben schnell gemacht worden von irgendjemandem. Wenn es ganz unmöglich gewesen wäre, wäre das Problem gar nicht entstanden. Aber nun, faktisch war es möglich, aber außerordentlich schwierig. Im Sommer 1942 wusste man im Wesentlichen die Physik und die Grundlagen einer Atomtechnik. Also man wusste, dass man Reaktoren bauen kann, man wusste, dass man Plutonium, also einen Sprengstoff machen kann und so weiter. Aber um nun etwa wirklich Atombomben zu machen, da war nun eine technische Arbeit von Jahren notwendig. Und wir konnten nun mit gutem Gewissen unserer Regierung sagen, ja, also das ist eben so schwierig. Und die Regierung sagte ja, alle Sachen, die nicht in einem halben Jahr einsatzbereit sind, dürfen gar nicht mehr gemacht werden, denn der Krieg muss ja jetzt ganz schnell zum Ende geführt werden. Also wir konnten mit gutem Gewissen die Wahrheit sagen und wussten, dass wir dann nicht aufgefordert wurden, Atombomben zu machen. Und wir sind nicht aufgefordert worden, welche zu machen.
Ja, soweit der Originalton von Heisenberg. Das Auffälligste an dieser Aussage ist dieses merkwürdige, wollten wir uns mit ehrlichem Gewissen unserer Regierung sagen. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass er 1935 ein Jahr lang von der Gestapo verhört wurde, weil er als unsicherer Kantonist galt. Und diese Sache ist ja durch ein Wunder noch gut gegangen, aber er ist sehr oft im Verhörkeller gewesen. Und ich glaube, er wusste, dass er nichts verheimlichen konnte unter diesen Bedingungen. Und deswegen hat er sich die Dinge so zurechtgelegt, dass er überzeugt war, immer die Wahrheit sagen zu können. Und dazu zählt eben auch jetzt diese Aussage, sie hätten das schon machen können, wenn sie es hätten machen müssen, aber es ist eben glücklicherweise an ihnen vorbeigegangen. Diese Aussage, es wäre viel zu aufwendig gewesen, das in Deutschland zu machen, hat noch niemand überprüft. Wenn man die Dimensionen des Manhattan-Projekts sieht, ich habe die hier mal aufgeschrieben, also fast 2 Milliarden Dollar zwischen 1942 und 1945 mit über 150.000 Mitarbeitern, dann ist natürlich völlig klar, das wäre wirklich in Deutschland nicht möglich gewesen. Aber diese Schlussfolgerung so ist eben ebenso einleuchtend wie falsch, denn man muss sich einfach mal angucken, wofür das Geld aufgewendet worden ist, und dann sieht man, dass 2/3 des Geldes für diese eine Uranbombe draufgegangen ist, die Hiroshima zerstört hat, während die Plutoniumlinie der Bomben nur 600 Millionen Dollar gekostet hat. Daraus sind aber nicht etwa nur die beiden Bomben hervorgegangen, von denen man weiß, die eine, die getestet wurde im Juli in Nevada, und die andere, die Nagasaki zerstörte, sondern mit diesen 600 Millionen war eine schon 45, ich rechne jetzt mal nur bis 45, weil das vergleichbar ist, war eine Kapazität zum Bau von etwa fast knapp 40 Bomben pro Jahr entstanden. Das zeigt auch, dass das Manhattan-Projekt überhaupt nicht darauf abgezielt hatte, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Der Zweite Weltkrieg wurde nur gebraucht, um die Bombe zu testen. Die hatten einfach die Gelegenheit benutzt, sich eine Vormachtstellung gegenüber Russland zu besorgen innerhalb des Krieges. Wenn man jetzt aber mal ausrechnet, was ist das Investitionsvolumen pro Plutoniumbombe, dann kommt man zu sehr ganz überschaubaren Beträgen, nämlich zu 17 Millionen Dollar. Das sind im damaligen Umrechnungskurs in Reichsmark etwa 70 Millionen. Das können Sie meinetwegen sagen, in Deutschland war es bestimmt teurer, mit kleineren Anlagen und musste die auch später dann schützen, unterirdisch mit unterirdischer Wiederaufarbeitung machen oder so etwas alles. Aber lassen Sie das dann eben 100 Millionen pro Bombe sein. Mehr als ein paar Atombomben braucht man nicht. Das hat ja die Geschichte gezeigt. Bisher sind nur 2 eingesetzt worden, Gott sei Dank. Das hat ja auch schon genügt, weil die eigentliche Wirkung der Atombombe ist ja bisher gewesen, ihren Einsatz zu verhindern. Das ist ja eigentlich ihre Funktion. Ich hoffe, das bleibt dabei. Aber man hätte natürlich schon mal eine Bombe zum Demonstrieren gebraucht und dann vielleicht noch mal eine einsetzen können. Wenn man noch berücksichtigt, dass die Deutschen 3 Jahre vor den Amerikanern hätten anfangen können. Wissenschaftlich-technisch hatte sowieso niemand bezweifelt, dass sie das machen könnten. Davor hatten die Wissenschaftler im Manhattan-Projekt ja gerade Angst und das sahen sich ja in einem Wettlauf mit den Deutschen. Wenn sie 3 Jahre mehr Zeit hätten als die Amerikaner, also doppelt so viel Zeit ungefähr, dann hätten sie es auch unter deutschen Bedingungen durchaus schaffen können. Und man muss sich nur mal vorstellen, was wäre passiert, wenn die Deutschen so intelligent gewesen wären, die Bombe so einzusetzen, dass sie damit zum Beispiel die Invasion in der Normandie gestoppt hätten. Es ist nicht anzunehmen, dass die Deutschen so intelligent waren. Hitler hätte wahrscheinlich jede fertige Bombe auf London geworfen. Aber hätte ja sein können. Man muss sich einfach klar machen, es hätte schon die Weltgeschichte einen anderen Verlauf nehmen können. Ich will jetzt nicht mehr sagen, es hat auch gar keinen Zweck, darüber zu spekulieren, was wäre wann wie anders gekommen. Das weiß man alles nicht. Man weiß auch nicht, ob das Programm erfolgreich gewesen wäre. Ich will nur sagen, ökonomisch unmöglich war es nicht. Und das war ja bisher die große Ausrede, auch von Heisenberg. Es war ja viel zu teuer, also brauchten wir uns damit gar nicht zu beschäftigen. Wenn man genauer hinguckt, war es das nicht. In seiner Autobiografie hat er auch das schon ein bisschen eingeräumt. Da steht auch so eine ähnliche Formulierung drin, die kommt aber ihm häufig vor. Auch wieder mit dem ganz ehrlichen Offensagen. Und dann stand aber drin, auch wenn wir hinterher gesehen haben, dass es so aufwendig auch nicht war. Also zunächst mal ist dieser Teil der Geschichtsschreibung schon mal weg. Damit ist es aber natürlich viel interessanter zu fragen, warum ist es nicht passiert. Also die Ökonomie war es nicht. Es hat nicht an Technik und nicht an Wissenschaft gefehlt. Es hat auch nicht an Rohstoffen gefehlt. Die Uranvorkommen sind ja sehr reichhaltig im Erzgebirge und in Tschechien. Daraus haben die Russen bis 1990 über 1/3 ihres gesamten Uranbedarfs für ihr ziviles und ihr militärisches Programm, und da waren immerhin 7000 Kernsprengköpfe dabei, bezogen. Das hätte man also mühelos auf eine höhere Kapazität bringen können. Außerdem hatten die Deutschen im Mai 40 3500 Tonnen Uran in Belgien erbeutet. Also das kann es nicht gewesen sein. Zeit hatten sie auch. Also warum ist es nicht gegangen? Sie haben bereits im April 1939 eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammengerufen, die sich dann später den Namen Uranverein gab. Zunächst mal unter einer ziviler Vorherrschaft des Wissenschaftsministeriums. Der erste Leiter war Abraham Esow von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Als der Krieg ausbrach, hat das Heereswaffenamt dann die Entwicklung an sich gerissen. Dann wurde der Leiter Kurt Diebner und der hat dann auch das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik schlichtweg beschlagnahmt und wollte das zum Zentrum der Forschung ausbauen. Das waren die eigentlichen Leiter. Später hat dann in Mitte des Krieges etwa Walter Gerlach die Leitung übernommen. Trotzdem war der eigentliche wissenschaftliche Sprecher Heisenberg. Und wir werden noch sehen, was das für Folgen hat. Es gab mehrere Gruppen. Die größten und wichtigsten waren die, die sich mit der Reaktorentwicklung beschäftigt haben, in Berlin und Leipzig unter der Leitung von Heisenberg und in Berlin und Kummersdorf unter Leitung des Heereswaffenamtes selbst, die sozusagen einerseits die Wissenschaftler gefördert haben, aber auch eigene Experimente gemacht haben. Es gab 5, am Ende des Krieges sogar 7 Gruppen, die sich mit Isotopentrennung beschäftigt haben, die man entweder für einen Moderator für den Reaktor braucht oder auch für die Bombe brauchen kann. Und es gab sehr viele Gruppen, die sich mit Kerndatenmessungen beschäftigt hat. Das war ja auch ein Gebiet, ein völliges Neuland, wie man mit der Kerntechnik umzugehen habe. Allerdings muss man sagen, dass natürlich die Bedingungen in Deutschland nicht gerade besonders optimal waren. Zum einen, seit 25 Jahren gab es eigentlich kein Geld für physikalische Experimente. Das ist auch der Grund, weshalb die Theorie so einen wahnsinnigen Aufschwung genommen hat. Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise, also bis zum Eintritt, Beginn des Zweiten Weltkriegs hat es praktisch keine Forschungsmittel gegeben in Deutschland. Und das war auch der Grund, weshalb die Wissenschaftler auf diesen Zug aufspringen wollten mit der Kerntechnik. Man kann den Stand der Ausrüstung daran sehen, dass es das wichtigste Instrument der Kernphysiker, der erste Beschleuniger, der damals erfunden worden war, von Lawrence. Davon gab es in Amerika eben schon 9 und etliche im Bau und weitere gab es in England, Japan und Dänemark. Und in Deutschland war nur eines bisher im Bau. Das hatte Walter Brutsch in Heidelberg begonnen. Er ist damit erst ganz kurz vor Kriegsende fertig geworden. Er hat nie eine Rolle gespielt in dem Programm des Uranvereins. Es war also schon mal ein Handicap. Und dann muss man natürlich sagen, dass die deutsche Physik nicht mehr das war, was sie früher war. Denn 1933 sind sämtliche jüdischen Professoren von Ämtern enthoben worden. Diese Meitner ja erst später, weil sie österreichische Staatsbürgerin war. Und das hat in der Physik im Durchschnitt jeden 4. Universitätsprofessor getroffen. Und in der theoretischen Physik fast jeden 2. Das heißt, die deutsche Professorenschaft einfach sich hat fallen lassen, dass es praktisch ohne Widerstand akzeptiert worden ist, ist einer der dramatischsten Versagen einer wissenschaftlichen Elite, die man sich vorstellen kann. Es waren natürlich unendlich viele ganz wichtige Leute nicht mehr da. Die meisten von denen finden Sie nachher wieder in dem Manhattan-Projekt. Die Dokumente, die uns Auskunft geben, sind einerseits die Dokumente, die Alsos-Truppe gesammelt hat. Es gibt ein paar, die sie nicht gefunden haben. Die sind dann teilweise noch auf russische Kanäle, auch Ende der 90er Jahre erst aufgetaucht. Es gibt einen Bericht, den das Heereswaffenamt so als Halbzeitbericht 1942 erstellt hat. Während diese Berichte alle in rührender Weise mit Durchschlagpapier, mit 10 Durchschlägen musste das gemacht werden. Alle Formeln und Bilder mussten die Autoren in die 10 Kopien von Hand einmalen. Das war das professionelle Niveau dieses Uranvereins, das muss man sich mal vorstellen. Dieser Bericht ist allerdings richtig gedruckt worden, er hatte auch sogar einen Umschlagdruck. Und von diesem Bericht, obwohl er mit einer viel höheren Auflage verschickt worden ist, gibt es nur noch dieses eine Exemplar. Das liegt auch hier um die Ecke im Archiv der Max-Planck-Gesellschaft. Gott sei Dank ist das da, sonst würden wir nämlich über die zusammenfassende Wertung dieser Berichte keine Information. Und man könnte ja sonst denken, dass die ganzen Berichte über die Bombe, die geschrieben worden sind, einfach vernichtet worden sind. Aber an diesem Bericht weiß man halt, was insgesamt erforscht worden war. Der ist naturgemäß vollständig. Dann gibt es sogar, oh Wunder, ein Lehrbuch der Kernphysik. Das hat Rietzler geschrieben, der zusammen mit Bodenstedt das Institut in Bonn aufgebaut hat, an dem wir gearbeitet haben. Ein Lehrbuch der Kernphysik für einen Physiker, was Wunderbares ist. Es ist wirklich sehr schwer, einen physikalischen Stand zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt zu definieren. Da muss man furchtbar viel arbeiten, um rauszukriegen, was haben die damals gewusst und was noch nicht. Wenn man ein Lehrbuch hat, ist das alles wunderschön offenkundig. Es gibt natürlich Zeitzeugeninterviews, da muss man aber vorsichtig sein, weil die natürlich auch immer ein bisschen zur Selbstverherrlichung dienen. Dann gibt es die Protokolle von Oz Farmhall. Zunächst mal jetzt noch ein paar kleine Grundlagen zur Kernspaltung. Also es wird bei der Kernspaltung wird eine große Menge an Energie frei. 200 MeV, das ist wahnsinnig viel. Die Löwenanteile davon nehmen die beiden großen Trümmerbruchsteine des Kerns mit als kinetische Energie. Und einen kleinen Teil, nämlich nur zwei von diesen jeweils 2 MeV, bekommen die Neutronen mit, die den Kern verlassen, insgesamt im Schnitt etwa 2,5. Die Tatsache, dass eben bei einer Spaltung, die von einem Neutron ausgelöst wird, 2,5 entstehen, eröffnet die Möglichkeit einer Kettenreaktion. Darüber hat man schon lange früher nachgedacht, schon auch noch zu Meitners Zeiten. 1934 ist die Idee geboren und es gab viele Leute, die Angst hatten, dass man mit einer solchen Kettenreaktion sozusagen die Selbstvernichtung der Welt triggern könnte, wie das auch vor ein paar Jahren bei CERN auch schon mal diskutiert wurde, im schwarzen Loch, das sich ausbreitet, weil man nicht wusste, ob sich nicht eine einmal so gestartete Kernreaktion auch weiter fortsetzen könnte. Hat sie, wie sich zeigt, nicht getan. Diese Kettenreaktion läuft mit Neutronen ab. Neutronen sind ungeladene Teilchen. Man kann sie nicht durch Wände einfangen. Sie laufen überall durch. Man kann sie nicht elektromagnetisch in Käfige sperren, weil sie keine Ladung haben. Deswegen muss die Masse, damit die Kettenreaktion ablaufen kann, hinreichend groß sein, damit genügend Neutronen drin bleiben, die wieder Kernspaltungen auslösen können. Wenn die Masse zu klein ist, gehen zu viele verloren, geht's halt nicht. Damit hängt es auch klar, dass es von der Form abhängt. Die Oberfläche muss klein sein, also die Kugel ist die beste Form, um sowas zu machen. Wichtig ist dann noch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spaltung erfolgt. Die kann man einteilen, gibt es eine Maßeinheit dafür. Die ist so ungefähr groß wie der geometrische Durchmesser eines Atoms. Der ist 10 hoch minus 24 Quadratzentimeter, irrsinnig klein, 10 hoch minus 24 Quadratzentimeter. Und die englische Bezeichnung für diese Größe ist Barn. Da sehen Sie mal, dass auch Kernphysiker Humor haben können. Barn ist das Wort für Scheunentor. 10 hoch minus 24 Quadratzentimeter. Und das Lustige ist, und das hatte eben Fermi auch schon gefunden, dass diese Neutronen umso besser funktionieren, je langsamer sie sind. Früher hatte man gedacht, um an diesen harten Kern ranzukommen, muss man da ordentlich draufballern. Und dann stellte man plötzlich fest, als aus Versehen mal ein Stück Paraffin auf die Neutronenquelle gefallen war, dass das viel besser ging, wenn die langsam waren. Und dann kamen dann die Quantenmechaniker und die haben gesagt, ja, ist doch klar, wenn sich die Wellenfunktionen der beiden lange überlagern, dann ist die Wechselwirkung intensiver und wenn die nur ganz kurz aneinander vorbeifitschen, dann passiert eben weniger. Da hatte man es schon wieder verstanden. Aber es ist halt so, umgekehrt proportional zur Geschwindigkeit geht's besser. Das wusste also auch Heisenberg schon. Heisenberg wurde etwas nachträglich zu dem Uranverein hinzugebeten und man hat ihn gebeten, doch mal ein bisschen was über die Theorie der Kerntechnik aufzuschreiben. Und das hat er sofort gemacht. Innerhalb von wenigen Wochen hat er über 53 Seiten beschrieben und eine ganze Reaktortheorie geschrieben. Das war mehr, als man erwartet hatte und von Stund an war er der intellektuelle Leiter dieses Programms. Ich bin überzeugt, er hat das absichtlich gemacht. Er hatte ganz viel herausgefunden und die Reaktortheorie ist aber in großen Zügen auch gleichgewichtig und ähnlich wie Fermis, die sich international durchgesetzt hat, denn das war nur in Amerika. Er hat es ein bisschen anders gemacht, man kann die beiden Theorien aber ineinander überleiten. Und er hatte also herausgefunden, dass man, um einen Reaktor zu bauen, die Neutronen abbremsen muss. Er wusste, dass welche Materialien dafür in Frage kommen. Er wusste, dass man eigentlich es leichter hätte, wenn man es gelänge, das eine seltene spaltbare Isotop 235 aus dem Uran anzureichern. Denn in Natururan kommt das nur mit 0,7% vor. Und das führt dazu, dass man wahnsinnig große Mengen braucht, wenn man das anreichern könnte. Und daran wurde ja auch gearbeitet. Könnte man kompaktere Reaktoren bauen, damals glaubte man anfangs noch, das könnte man sogar für Autos und Panzer nehmen. Aber es war dann klar, dass es für U-Boote jedenfalls gehen müsste und das wusste man schon und das war auch ein Motiv, an diesen Reaktoren zu arbeiten. Aber zunächst mal musste man überhaupt erstmal zeigen, dass das Prinzip überhaupt funktioniert. Er hat aber auch ein paar Fehler gemacht. Er fühlt sich nicht wohl als normaler, durchschnittlicher Physiker, wenn man so ein Genie kritisiert. Aber es muss sein, er hat die Fehler gemacht. Und ich würde mal sagen, die Technik war nicht so sein Ding. Und er hatte auch kein großes Interesse an der ganzen Sache. Er hat das sozusagen pflichtgemäß gemacht, aber mit Herz war er nicht bei der Sache. Sie wissen ja vielleicht, dass er auch beinahe seine Doktorprüfung vergeigt hätte, weil er sich nicht übergebracht hatte seinem Experimentalphysik-Vorlesung, wo er physisch anwesend war, auch geistig zu folgen. Es war ihm einfach zu langweilig und deswegen ist er alle Fragen, in der Prüfung schuldig geblieben, hat eine miese 3 bekommen. Der hätte sich damit eigentlich die Habilitationschance vermasselt, wenn er nicht bei Max von Laue einen gleichgesinnten, ebenfalls technikverächtlich denkenden Menschen gefunden hätte, der ihn dann trotzdem aufgenommen hat. Also Heisenberg hat sich eigentlich dafür nicht interessiert, und es gibt auch deutliche Zeichen dafür, das werden Sie noch sehen, dass er sich einmal damit befasst hat, und das hat er auch keine Lust mehr. Also das, er hat sich mit ganz vielen anderen Sachen während des Krieges befasst. Und er hatte mehrere Fehler gemacht im technischen Bereich, was auch wirklich nicht seine Stärke ist. Also erstmal kamen aus seinen Rechnungen immer zu geringe Mengen raus, die man bräuchte. Das ist aber bei Fermi aber genauso gewesen. Der hat nur gesagt, okay, dann nehmen wir halt mehr und irgendwann haben wir genug, und das war auch so. Dann hat er beschlossen, dass Graphit nicht geht als Moderator. Das ist schade oder Glück, wie man es nimmt. An sich ist die Kombination von Natururan und Graphit ist die einzige Möglichkeit, einen Reaktor zu bauen, ohne irgendwie Isotopentrennung zu machen. Entweder muss man das Uran anreichern oder man muss, wenn man Wasser nehmen, das schwere Wasser anreichern, weil das leichte Wasser zu viel Neutronen frisst. Diese Möglichkeit hat Heisenberg rechnerisch zunächst mal weitgehend ausgeschlossen. Das ist nie mehr so ganz nachgeprüft worden. Jedenfalls hat das zum Ergebnis gehabt, dass man diesen leichten Weg, den die Amerikaner gegangen sind, Fermi hat 1942 in Chicago seinen Pile so gebaut, den haben sie ausgeschlossen und haben sich gleich auf den sozusagen den eleganteren, besseren Weg mit dem schweren Wasser verlegt, und das war ein Fehler. Da hat dann Heisenberg eine merkwürdige Theorie aufgestellt, dass sich der Reaktor selber regelt, wenn er wärmer wird. Es gibt ja solche Resonanzabsorptionslinien, das sieht so aus wie ein Erdbebendiagramm. Das sind die Resonanzlinien für den Einfang von Neutronen in dem Uran 238, also dem häufigen Uran. Das ist also eine Art, wenn die Neutronen dann also sich verlangsamen müssen von hohen Energien zu niedrigen, dann ist es so eine Art Spießrutenlaufen, dass sie da erstmal durchkommen und nicht die meisten von ihnen weggefangen werden. Das hatte er natürlich gewusst. Er wusste auch, dass man natürlich dafür sorgen muss, dass die Neutronen, während sie abbremsen, eben nicht im Uran sind, damit sie nicht eingefangen werden, sondern woanders. Und das ist die Geometrie für den Reaktor wichtig ist. Das hat er gewusst. Dann hat er sich aber überlegt, dass wenn das Ding wärmer wird, dann verbreitern sich die Linien durch die Dopplerverbreiterung. Dann nimmt die Neutronenabsorption nochmal zu. Dann wird die Reaktion langsamer, weil weniger Neutronen da sind. Dann kühlt er wieder ab. Dann fängt er wieder an. Das geht aber natürlich nur, wenn das Ding gerade richtig kritisch ist und nicht mehr. Ein Reaktor braucht aber, und das hat er leider vergessen, braucht Nachschub, wie jeder Ofen. Also man muss die gespaltenen Uranatome ja irgendwie ersetzen durch neue, sonst geht der Ofen aus. Das ist ganz trivial. Das hat er vergessen. Also er hat eigentlich eine Art Perpetuum mobile da geschildert. Eigentlich muss ein Reaktor immer sehr viel mehr Uran enthalten, spaltbares Uran enthalten, als jeweils gerade für die Kritikalität gebraucht wird. Und damit das nicht durchgeht, braucht er Kontrollstäbe, mit denen da geregelt wird, mit neutronenabsorbierendem Material. Und so sind auch natürlich alle Reaktoren in der Welt, die je gebaut wurden, ausgestattet. Nur nicht die von den Deutschen Uranverein, die hatten im Vertrauen darauf auf Heisenbergs Theorie auf Kontrollstäbe verzichtet. Und zu ihrem großen Glück waren sie auch die ganzen Jahre erfolglos, denn andernfalls hätten sie das, den Erfolg nicht überlebt. Glück gehabt, eben Pech. Oder wie auch, wir sind auch überhaupt, muss man sagen, dass wir sehr glücklich sein können, dass sie keinen Erfolg hatten. Es gibt dann auch einen einzigen Bericht über nukleare Sprengstoffe, ist geschrieben worden von einem jungen Mitarbeiter, der bei Schrödinger in Graz promoviert hatte. Und der hat ausgerechnet, wie groß die Anreicherung von Uran sein muss, damit man eine Bombe bauen könnte. Das Ergebnis ist prima, 70%, das ist völlig in Ordnung. Wird er völlig falsch gerechnet. Denn hier sieht man ja, dass er rechnet dann wieder damit, wie man es schafft, über diese ganzen Hürden der Absorption wegzukommen. Aber da steht eben der fatale Satz drin, dass er einen hohen Anteil an Bremssubstanz braucht. Das heißt, es geht darum, dass praktisch hier immer die Idee steht, dass die Bombe mit langsamen Neutronen, also wie der Reaktor auch mit thermischen Neutronen funktionieren müsste. Das sind die entscheidenden Fehler. Heisenberg hat zwei Zahlen genannt, die will ich Ihnen nicht ersparen. 300 E-Volt soll das dann losgehen. Das ist etwa da, wo das Schlimmste vorbei ist bei diesen Resonanzen. Und dass die ganze Sache nachher mal 10 hoch 12 Grad explodiert. 10 hoch 12 ist eine ziemlich astronomische Zahl. Wenn man mal nachrechnet, was das für Temperaturen belenkt, dann kommt man auf, also was die Temperatur bedeutet als Energie, dann kommt man etwa 100 MeV, das ist genau die Temperatur, die die Spaltprodukte haben. Aber wenn die Faltprodukte eine so hohe Temperatur haben, dann strahlen sie auch sehr viel Energie ab. Denn die Boltzmann-Strahlungsgesetze sagen, dass man mit der vierten Potenz der Temperatur abgestrahlt wird. Also da wird sehr, sehr viel Energie abgestrahlt. Und das heißt, jetzt, das ist das besonders physikalische Problem der Bombe. Die Wärmeübertragung geht sehr schnell. Also die Spaltprodukte kühlen sich durch praktisch mit Lichtgeschwindigkeit durch die Entsendung von Röntgenstrahlung ab. Und damit heizt sich natürlich die Bombe sehr schnell auf. Und das führt dazu, dass irgendwann wird sie gasförmig, bei 3000 oder 4000 Grad ist alles gasförmig und dann hält auch nichts mehr die Bombe davon ab zu expandieren. Und sobald sie expandiert, sinkt die Dichte und dann ist die Kritikalität weg und dann reißt die Kettenreaktion ab. Und das heißt, jede Bombe, das Erste, was jede Bombe zerstört, ist sich selbst. In diesem Fall macht sie das sehr früh und sehr effektiv. Und wie kann man jetzt erreichen, dass man über diese 3000 Grad hinauskommt? Das, was Heisenberg da gerechnet hat mit seinen 300 Volt, E-Volt, das entspricht einer Explosionstemperatur von 1 Million Grad. Die hatte übrigens die Hiroshima-Bombe. Aber wie kommt man da hin? Das kommt man nur, wenn man nicht gerade Kernfusion macht mit magnetischem Einschluss, dann geht es nur, indem man die Aufheizung schneller ist als die Ausbreitung. Aber jedenfalls darf sie nicht genauso langsam sein wie bei thermischen Neutronen, sondern man muss deshalb die schnellen Neutronen nehmen, obwohl sie nur ein 500stel des Wirkungsquerschnittes bei der Spaltung haben. Und das ist das Problem, dass die Neutronen zwar mit etwa einem 20stel der Lichtgeschwindigkeit dann in der Bombe unterwegs sind, dass die Bombe eben außerordentlich schnell sich selbst zerlegt. Im Falle der Hiroshima-Bombe hat die Spaltung von 500, die hatten 70 Kilogramm Uran abgetrennt für über 1 Milliarde Dollar. Die Spaltung von 500 Gramm Uran hat ausgereicht, um die Explosion einzuleiten. Die gesamte Zerstörung, die in Hiroshima passiert ist, ist auf die Spaltung von 650 Gramm Uran zurückzuführen. 1%, der Rest ist verdampft von dem Uran. Nur 1%. Man muss sich vorstellen, was für eine gewaltige Zerstörung das gewesen wäre, wenn wirklich alles explodiert wäre. Aber das weiß, glaube ich, so gut wie niemand. Und das zeigt, dass es nicht so trivial ist, eine Bombe zu bauen, dass das so ist. Das hat Heisenberg offensichtlich überhaupt nicht gesehen. Und das heißt, er hat das eigentliche technisch-physikalische Problem der Bombe nicht gekannt. Jetzt kann man das Ganze nochmal verifizieren anhand dieses aus militärischer Sicht geschriebenen Berichts. Da denkt man ja normalerweise bei so einem Bericht, da wird jetzt also ein Teil über den Reaktor sein und ein Teil über die Bombe. Wenn Sie jetzt hier das Inhaltsverzeichnis angucken, dann müssen Sie eine Weile suchen, bis Sie die Bombe finden. Die finden Sie dann da unten als Teil 5c, eigentlich als Sonderfall des anfahrenden Reaktors. Das heißt, Sie haben sich die Bombe so vorgestellt, wie das, was in Tschernobyl passiert ist. Das war auch ein anfahrender Reaktor, übrigens auch ein Graphitreaktor. Das war die Vorstellung. Wenn Sie weiter lesen, dann sehen Sie, dass der Grund für diese Einstufung in der Inhaltsverzeichnis ganz, ganz eindeutig ist. Die Arbeit an der Bombe war vertagt. Das Heereswaffenamt hatte beschlossen, wir müssen erstmal die Kettenreaktion demonstrieren. Ist auch einleuchtend. Vorher kriegt man ja gar kein Geld bewilligt für diese ganzen Zwecke. Man muss erstmal zeigen, dass es überhaupt geht. Vom Prinzip her, solange hat den Wissenschaftlern kein Mensch diese unglaublichen Geschichten, die sie da erzählt haben, geglaubt. Also war völlig logischerweise gesagt, also wir kümmern uns weder um Leistungsreaktoren noch um Bomben in der ersten Phase, sondern versuchen mal das Prinzip zu demonstrieren. Die Arbeit an der Bombe war schlichtweg vertagt. Der Bericht hat auch erkennbar kein schlechtes Gewissen, die Autoren des Berichtes, dass so wenig über die Bombe drinsteht, weil sie das ja gar nicht erwartet hatten, dass da irgendwas über die Bombe erforscht wird. Also das ist ein Punkt, den man übersehen darf. Und dann steht hier zu der berühmten Frage, die den Titel bildet, schnelle und langsame Neutronen. Hier stehen die Prozesse, die damals für die Kerntechnik bekannt und untersucht wurden. Und da steht die Spaltung von 235 durch langsame und die Spaltung von 238 durch schnelle. Die leisteten Beitrag zum Reaktor. Eine Kettenreaktion in 238 ist damit nicht möglich. Und die für die Bombe wichtige Spaltung von 235 durch schnelle Neutronen fehlt. So, das ist nun wirklich eine Aussage. Beides, die Vertagung der Bombe auf eine spätere Phase, die nie eintrat, und die Aussage, dass diese beiden ganz klaren Aussagen hat Herr Walker nie zur Kenntnis genommen. Er hat sie nie zitiert. Er hat diesen Bericht zwar eingehend interpretiert, hat sich sogar in seinem Buch als aufmerksamer Leser des Berichts selbst bezeichnet, aber diese beiden Partien sind ihm entgangen. Und damit ist im Grunde natürlich das alles im Grunde Makulatur, was er da geschrieben hat. Es kommt dann noch eine Formulierung vor, ich will das jetzt nicht zu ausführlich machen. Es gibt wieder so eine Koinzidenz. Es geht also wieder hier um die Anreicherung und das klingt alles immer so, als ob das genauso wäre wie bei der richtigen Bombe. Es ist aber zufällig eben doch was ganz anderes gemeint und man sieht an diesem Bericht auch sehr deutlich, es gibt nur diesen allgemeinen Text von Heisenberg, in dem ein bisschen was über die Bombe steht, mal 20 Zeilen und diese eine Veröffentlichung von Herrn Müller, die ist von Anfang 1940 und danach, wir sind jetzt im Februar 1942, ist fast zwei Jahre lang offensichtlich nichts anderes mehr über die Bombe erschienen, auch das kann man dem Bericht entnehmen, auch das hat bisher keiner wahrhaben wollen. Dann ist das Erstaunliche, dass der Bericht die richtige Größenordnung für eine kritische Masse nennt. 10 bis 100 Kilogramm ist super, ungefähr 50 ist richtig. Gleichzeitiger Wert war in den USA 1 bis 100. Allein das macht schon die Amerikaner, hatten alle Daten, die Deutschen keine. Und wie sie das hätten genauer rechnen sollen, eine Theorie hatten sie auch nicht, weiß niemand. Aber es hat die Historiker immer überzeugt, dass sie das Richtige gewusst haben. Das kann aber gar nicht sein. Weil der Absatz beginnt mal wieder mit der störenden Wirkung von Uran-238, aber in der Bombe ist gar keins drin. Also das kann ja auch wieder nicht stimmen, da haben sie wieder nicht genau hingeguckt. Und man kann dann auch schließlich eine Quelle finden. Karl Wirz hat mal einen Versuch gemacht, ein Patent nicht nur für den Reaktor, sondern auch für die Bombe zu bekommen. Das Reichspatentamt hat das auch nicht zu überzeugen von deren falscher Vorstellung von der Bombe. Und er rechnet Ihnen hier was vor, wie groß eine solche Einrichtung, sogar eine Platte sein müsste, die dann so entweder dauernd Wärme erzeugen oder explodieren könnte. Und wenn man die Daten nimmt, ein Quadratmeter, ein paar Millimeter, dann kommt man bei der hohen Dichte von Uran zu diesen 10 bis 100 Kilogramm, da dürfte das also her sein. Als Ergebnis der Überprüfung des Heereswaffenamtes wurde das Projekt zurückgegeben an die zivile Leitung des Reichsforschungsrats und das Heereswaffenamt hat aber selber weitergemacht. Und dann kam noch mal eine Schlüsselszene, als der Rüstungsminister Speer ins Amt kam und sich fragte, wie er denn jetzt noch diesen Krieg wenden sollte, der inzwischen ja stecken geraten war. Am Anfang hatten sie gemeint, sie brauchen keine große Wunderwaffe, sie schaffen das schon so in kürzester Zeit. Jetzt hätten sie dringend eine haben wollen und jetzt standen leider, oder Gott sei Dank, die Wissenschaftler mit leeren Händen da. Hätten sie gleich angefangen und so einen Apparat wie Fermi gebaut, was auch mit diesem akademischen Stil gegangen wäre, der Fermi hat auch mit Werkstudenten seine Apparatur gebaut, dann hätten sie da schon eben so ein Stückchen Plutonium in die Hand drücken können, dann wäre kein Halten mehr gewesen, dann wäre das Großprogramm mit Sicherheit beschlossen worden. So konnte der Speer nur feststellen, dass in der verbleibenden Zeit, das, was in den drei Jahre vorher nicht passiert war, nicht mehr aufzuholen war. Und er hat dann auf die Bombe verzichtet und hat stattdessen dann grünes Licht gegeben für die Raketenentwicklung. Wenn man weiß, unter welchen Bedingungen die stattgefunden hat, dann kann man nur froh und dankbar sein, dass uns das in der Kernphysik erspart worden geblieben ist. Das ganze Wissen und Nichtwissen kann man nochmal auf eindrucksvolle Weise nachvollziehen, weil es ja ein phänomenales Ereignis in der Geschichte gibt, eben die 10 führenden Leute des Uranvereins waren interniert, nachdem sie alle von der Altersgruppe festgenommen worden waren, auf einem englischen Landsitz. Und der war total verwanzt und die haben alle Gespräche auch in ihren Privatzimmern wurden abgehört. Davon gibt es in einigen Fällen wörtliche, sonst aber auch zusammenfassende Protokolle in englischer Sprache. Leider sind die Tonbänder nie wieder aufgetaucht. Möglicherweise sind die auch überschrieben worden. Damals gab es noch nicht so viel. Es wäre natürlich traumhaft zu wissen, wie die miteinander gesprochen haben. Aber es ist sehr gut dokumentiert und vor allen Dingen eben ist man praktisch heute noch dabei, wie die Leute von dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima erfahren aus dem Radio. Und dann geht es los und dann fangen sie an, sich zu überlegen, was kann das denn gewesen sein? Da gibt es Passagen, da wird man als Physiker ein bisschen rot, weil selbst diese Koryphäen da ins Science-Fiction abrutschen und sich alle möglichen grausen Gedanken machen, woraus diese Bombe bestanden haben könnte. Sie können und vor allen Dingen wollen sie nicht glauben, dass die Amerikaner das geschafft haben, weil sie immer noch glauben, dass sie die Besten sind und dass sie naturgemäß mehr erreicht hatten als die. Und dann merkt man so aus den Antworten, dass sie wirklich überhaupt keine keine Ahnung haben. Der Otto Hahn wundert sich, dass die Bombe so schwach war. Er kann nämlich rechnen, konnte nämlich rechnen. Er wusste ja, was er für ein Zerstörungspotenzial da entdeckt hatte. Und fragt den Heisenberg, kann es denn sein, dass da nur ein paar Prozent explodiert sind? Und da sagt der Heisenberg, nee, das geht alles mit Lichtgeschwindigkeit, da fliegt schon alles gleichzeitig in die Luft. Eben wieder falsch. Und dann fängt der Heisenberg an zu rechnen und will versuchen, diese kritische Masse zu bestimmen. Beim ersten Versuch war er bei 400 Kilogramm. Beim zweiten Versuch, das macht er so nach der Rendenborg-Methode, das ist das, wie weit kommt ein Betrunkener von der Laterne, wenn er unkoordinierte Bewegungen macht, das geht dann mit der Wurzel, der Zahl der Schritte. Das hat er dann versucht, das ist kein besonders gutes Modell für die Bombe. Er landet dann bei einer Tonne, aber verrechnet sich übrigens oft. Er war ein genialer Mathematiker, aber sobald es um Zahlen ging, wurde es mulmig. Also er hat sich beim Kugelvolumen verrechnet, seine Rechnung hätte eigentlich 13 Tonnen. Also das war schon, ja, gemegen. Also das war lustig und das zeigt einfach, und deswegen haben auch die besten Physiker, die Waffenphysiker der Zeit, etwa Teller oder Hans Bethe, haben gesagt, das macht der zum ersten Mal. Kein Wissenschaftler der Welt würde solche Fehler zweimal machen. Also das ist ein klarer Beweis dafür, der hat das noch nie ausgerechnet. Das wollen die Historiker nicht wahrhaben, aber es ist nun mal hier aufgezeichnet und nachvollziehbar da. Und dann fängt er an zu rechnen, und das zieht er sich eine Woche zurück und hält am 14. August einen Seminarvortrag, in dem er schon eine ganze Menge verstanden hat. Also er hat gerechnet, er hat natürlich einen Vorteil, er hatte ein paar Daten über die Bombe, also er konnte so lange rechnen, bis er das richtige Ergebnis hatte, das war schon mal, das hilft sehr. Und er hat rausgekriegt, dass man ein bisschen mehr Material braucht als nur die Kritikalität. Das ist ja klar, sobald die Spaltungen losgehen, ist die Kritikalität ja eigentlich schon wieder weg. Und beim Reaktor muss man sowieso Nachschub haben, aber bei einer Bombe muss man erstmal reichen, dass die Neutronen eine entsprechende Dichte erreichen. Und dann kommt, wenn die in großer Zahl da sind, dann können die auch ein bisschen Verlust der Kritikalität überbrücken. Er hatte auch das Problem erkannt, dass die Bombe irgendwann auseinanderfliegt, aber noch nicht wirklich eingeschätzt. Er hat dann fantastisch berechnet, wie die Explosion abläuft, völlig perfekt auch die Reihenfolge der Lichterscheinungen und der Druckwelle und sowas alles, das hat er ganz toll gemacht. Daraus kann man sagen, also er hat eine Woche gebraucht, um, sagen wir mal, Grundlagen der Bombenphysik zu verstehen. Und da er sie eine Woche vorher noch nicht kannte, weiß man, dass es nur eine Woche gedauert hat und er weiß auch, dass er diese Woche im Krieg nicht dafür verwendet hat. Wir wissen auch, was er gemacht hat. Er hat eine dreiteilige Veröffentlichung über die messbaren Größen der Elementarteilchenphysik gelegt. Er hat damit den Grundstein der nächsten Physik, der Elementarteilchenphysik gemacht. Die Kernphysik hat ihn schon gar nicht mehr interessiert. Er hat eine Konferenz über Höhenstrahlung durchgeführt und die Ergebnisse publiziert. Da sind die Russen stutzig geworden und haben gesagt, wenn der sowas macht, arbeitet er nicht an der Bombe. Also die Deutschen machen keine Bombe. Er hat Klavier gespielt wieder ernsthaft, er hatte ja auch Klavier studiert, er hat Konzerte gegeben, er hat gesellschaftlich was gemacht, er war in der Mittwochsgesellschaft und hat da Vorträge gehört und auch gehalten. Er hat sich dann zurückgezogen, als er merkte, wie wahnsinnig naiv und offen die über Hitler herzogen und über das Attentat sprachen. Man wurde ihm das mulmig. Er hat Obst eingemacht zum Beispiel und alles Mögliche. Also von dem Stress, den die da in Los Alamos hatten, hinter Stacheldraht und mit nur zensierter Kontakt zu ihren Verwandten über Jahre, keine Spur. Also der hatte ein entspanntes Leben gehabt und hat sich dauernd beschwert, das wäre so langweilig und die Arbeit wäre so sinnlos. Also das war nicht sein Ding. Und jetzt fragt man sich natürlich, wieso hat er sich an die Spitze der Bewegung begeben, wenn es eigentlich ihn gar nicht interessiert hat. Und das kann man eigentlich nur damit beantworten, dass er wohl versucht hat, die Kontrolle über das Ganze zu behalten. Das ist auch der Grund, weshalb er nicht nach Amerika gegangen ist, wie ich das sehe. Er hätte ja 39 an die Columbia Universität gehen können. Aber er fühlte sich wohl verantwortlich. Ich meine, die Vorstellung, eine solche Entwicklung einer Atombombe im Dritten Reich unter Hitler als Wissenschaftler unter Kontrolle zu behalten, die ist unheimlich naiv, aber sehr große Wissenschaftler können auch unheimlich naiv sein, zum einen. Aber man soll sich nicht darüber lustig machen, es hat funktioniert, er hat es wirklich geschafft. Was ich sage, wird nochmal unterstrichen durch diese Merkwürdigkeiten, die mir auch als Wissenschaftsmanager aufgefallen bei diesem Programm. Also eigentlich hatte der Diebner das Heereswaffenamt, das Institut, das Wilhelm-Institut beschlagnahmt und wollte daraus ein Kernforschungszentrum machen und alle zusammenziehen. Da haben sich die Professoren alle geweigert. Plötzlich haben sie mal doch eine eigene Meinung gehabt. Und der Hartnick blieb in Hamburg und der Bote in Heidelberg. Und insgesamt waren dann also ein Dutzend verschiedenen Stellen, waren sie zerstreut. Sie haben sich kaum je gesehen und getroffen. Es gab keine Kooperation. Am schlimmsten war das, als der Hamburger Physikochemiker Hartnick plötzlich unter IG Farben, also einen ganzen Güterwagen voll Trockeneis bekam, also -150 Grad kaltes CO2, Kohlenstoff als Moderator geeignet. Kalt ist sogar gut, also für einen Leistungsreaktor ist Quatsch, weil kann man mit Eis nicht kühlen, aber für ein Experiment ist es super, weil es ja noch kühler ist. Und dann hat er gebeten, dass man ihm alles verfügbare Uran für das Experiment zur Verfügung stellt. Und da haben die alle sich geziert. Und der Heisenberg hat gesagt, wenn das ja wirklich so eilig hätte, könnte er ihm ja mal 100 Kilogramm abgeben. Wissen Sie, wie viel 100 Kilogramm Uran sind? 5 Liter. Und der Diebner hat es genauso gemacht. Die haben dem nur nicht mal, nur geringe Mengen. Der Walker hält das für fair, aber es ist idiotisch, wenn man eine Möglichkeit hat, einen solchen Effekt in einem nationalen Programm schnell zu demonstrieren, dann schmeißt man doch mal alles zusammen für das Experiment, was man hat. Das haben die nie getan, nicht in 5 Jahren nicht. Bis zum Schluss dieses Programms haben sie immer zu wenig Uran gehabt, immer zu wenig schweres Wasser, aber nie alles zusammengetan. Haben immer parallel experimentiert. Heisenberg hat bis 1943 seine Materialien auf die Experimente in Berlin und Leipzig aufgeteilt. Keines davon kam zum Erfolg. Als die Institute dann, als Berlin zerbombt wurde, in die schwäbische Provinz ausgelagert wurden, gab es einen Augenblick, da war das gesamte Uran und schwere Wasser in Ilmenau, wo der Diebner seine Dependance aufmachte. Dann kam aber der Wirz mit einer Lastwagenkolonne und holte seine Hälfte ab nach Haigerloch, das Heisenberg-Experiment dann machten. Und das war genau die Hälfte, die gefehlt hat. Ja, das Ganze war überhaupt nicht auf Erfolg angelegt, das Ganze. Das muss man einfach mal schlicht einfach feststellen. Es gab keine Erfolgskontrolle. Es gab 5 bis 7 Gruppen, die Isotopentrennung machten. Die wurden niemals zusammengerufen, um zu berichten, was sie erreicht hätten. Oder auch mal der Leitung des Programms die Gelegenheit zu geben, zu sagen, also dies ist ja wohl weniger aussichtsreich, das stellen wir jetzt mal ein, dafür konzentrieren wir uns jetzt auf die aussichtsreicheren. Über 5 Jahre macht man doch sowas, mindestens einmal im Jahr. Nix, kein Mal. Also es ist ein völlig irres Verfahren, was die da gemacht haben. Sie haben eine einzige Mangelwirtschaft, die mussten noch ewig immer auf Komponenten aus der Industrie warten, weil natürlich andere Rüstungsgüter wichtiger waren. Sie finden in den ganzen Dokumenten keinen einzigen Brief, der klagt, der drängelt, der mehr fordert. Ich habe in meinem ganzen Leben als Leiter eines Großforschungseinrichtungs keinen einzigen, na wirklich fast keinen einzigen Wissenschaftler gefunden, der jemals mit dem, was er hatte, zufrieden gewesen wäre. An jeder Erfolgsbericht, und die haben ja Erfolgsberichte geschrieben, die haben wir ja alle gesammelt, jedem Erfolgsbericht steht hinten dran, was er jetzt hat. Jetzt muss man natürlich erst recht und jetzt muss man natürlich mehr Personal und ein größeres Labor und das, damit die Erfolge jetzt auch wirklich, ne? Kein einziges Mal. Das Einzige, worum sie sich gekümmert haben, die Einzige, wo sie Anträge geschrieben haben, das sind UK-Stellungsvermerke für ihre Mitarbeiter, also Freistellung vom Militärdienst. Die gibt es, also Anträge jede Menge. Darum haben sie gekämpft, sonst nicht. Es ist ganz außergewöhnlich und also das ist schon was ganz Besonderes. Dann kommen auch so Merkwürdigkeiten, dass Heisenberg ewig der seine komischen Platten, die wir vorhin mal kurz gesehen haben, hat er auch Graphit ausgeschlossen. Für Haigerloch ging plötzlich alles. 1944 hat er seinen Widerstand gegen Graphit und dann Widerstand gegen die besseren Brennelemente von Diebner aufgegeben. Warum erst 1944? Weil die Gefahr des Erfolges nicht mehr da war? Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Diese Aussage, dass sie nicht wussten, wie eine richtige Bombe funktioniert, geht auch daraus hervor, dass sie bestimmte Untersuchungen nicht gemacht haben, die sie sonst hätten machen müssen. Das ist eine der interessanten Unterlassungen, die natürlich auch bisher noch keinem aufgefallen sind. Der Nachfolger von Lise Meitner war Josef Mattauch, kein Kernphysiker, sondern ein Spezialist in der Isotopentrennung mit Massenspektrometern, also eigentlich zum Nachweis, zum analytischen Nachweis. Und Otto Hahn hat ihn ans Institut geholt, um die genaue Masse der Spaltprodukte zu messen. Denn er wollte ganz besser verstehen, wie die Spaltprodukte da zusammensetzen, hat auch einen ganzen Krieg darüber gearbeitet. Der hatte das weltbeste Massenspektrometerverfahren und auch das beste Spektrometer. Der war führend in diesem Bereich, können Sie heute noch in einer Enzyklopädie nachlesen. im Institut hier in Dahlem. Er hätte natürlich ein paar Mikrogramm Uran-235 mit diesem Ding herstellen können und dann hätte man wenigstens mal ein paar Eigenschaften messen können, zum Beispiel den Spaltquerschnitt. Er hat es nicht gemacht, es ist nicht gemacht worden. In Amerika hat man das so gemacht mit diesen Mikromengen. Der Otto Hahn hätte, genauso wie er das Spaltprodukt Barium in seinem Kernspaltungsexperiment gefunden hat, hätte ja nach Transuran-Elementen suchen sollen. Er hat sogar vorher jahrelang über Transuran-Elemente geforscht. Dann hätte er das Plutonium gefunden. Er hätte den zweiten Nobelpreis haben können für die Entdeckung des Plutoniums. Dafür hat Herr Seaborg ein paar Jahre später den Nobelpreis bekommen. Das war ja da, das war ja in seinen Proben vorhanden. Er hätte es ja nur, und Otto Hahn war wirklich der Weltmeister der Mikrochemie in der Zeit. Also wenn es einer gekonnt hätte, dann der. Er ist gar nicht auf die Idee gekommen, oder? Wenn er auf die Idee gekommen ist, hat er gesagt, lass uns lieber bleiben, was auch immer. Wenn man das gemacht hätte, hätte man das Kopenhagener Zyklotron nehmen können. Das Kopenhagener Zyklotron war eine Kopie des modernsten aus Kalifornien. Das hatte die Rockefeller Foundation, dem Niels Bohr, für sein Institut gestiftet. Das war ein 5 MeV Deuteronen-Zyklotron, Nicken anerkennt. Damit hätte man super gut ideal gewesen, um diese schnellen Neutronen aus der Kernspaltung zu simulieren und genau zu messen, was da passiert ist. Ist nie beschlagnahmt worden, die Dänen haben da friedlich dran forschen dürfen. Es hat mehrere Versuche gegeben, dass die Wehrmacht gesagt hat, lass mal das Ding doch nach Berlin bringen. Und dann hat der Heisenberg immer gesagt, wollen wir nicht und brauchen wir nicht. Und das war ja auch sein Institut, in dem er mal früher gearbeitet hatte. Hat er immer seine schützende Hand drüber gehalten. Und bei der Besprechung mit Speer im Juni hat Heisenberg selbst geklagt darüber, wie schlecht die Ausstattung mit der Grundlagenforschung wäre und sie hätten ja nicht mal einen Zyklotron. Dann hat der Speer gesagt, ja, mit allen meinen Mitteln gebe ich Ihnen mindestens zwei oder mehrere große Zyklotronen. Da hat der Heisenberg, ach, vielen Dank, kennen wir uns noch nicht so gut mit aus. Und das ist abenteuerlich. Also die Vorführung vor Speer, die war wirklich erbärmlich. Der Speer, brauchen Sie nicht noch mehr Geld, macht er von Weizsäcker ja 40.000 Mark. Das könnte man noch ins Reich des Märchens verschieben, aber weil dem Speer glaubt sowieso kein Historiker irgendwas, was er geschrieben hat. Aber es gibt von dem Generalfeldmarschall Milch, der auch dabei war, auch Erinnerungen. Und da kommt dieselbe Szene vor. Und da steht dann drin, Speer und ich guckten uns an und nickten uns zu, von diesen Helden war keine Wende des Krieges zu erwarten. Also die haben sich da wirklich aufgeführt wie die Schuljungen. Und dann habe ich noch herausgefunden, das ist ganz interessant, dass sie es beinahe aus Versehen doch gemessen hätten. In Wien, da war der Willibald Jenschke, das ist der erste Direktor des deutschen Elektronen-Synchrotrons gewesen, später als junger Mann. Die haben mal die Spaltquerschnitte gemessen im Uran 235 mit so mittelschnellen Neutronen, einfach um einen MeV. Also das liegt jedenfalls unterhalb der Spaltgrenze vom Uran 238 und deswegen konnte man mit dem seltenen 235 im Natururan messen, weil das 238 stumm blieb. Und dann haben sie das tatsächlich gemessen und das haben sie auch publiziert. Und nun wäre es ganz einfach gewesen, mit dem bekannten Gesetz 1 durch V, 1 unproportional zur Geschwindigkeit, von einem oder knapp einem MeV auf 2 MeV zu extrapolieren. Wenn man das nachrechnet, kommt sogar genau der Wert raus. Die hätten den richtigen Wert vorhergesagt, vielleicht mit einem größeren Fehler, weil Extrapolationen sind immer so eine Sache, aber sie hatten ihn fast vor Augen und sie hätten eine Veröffentlichung schreiben können, endlich haben wir den Spaltquerschnitt für schnelle Neutronen Uran-235 ermitteln können durch unser geniales Experiment, das wir mit der halben Energie gemessen haben und das sozusagen die Sache überlistet haben, dass wir keine Isotopenanreicherung hatten. Das haben die gar nicht gemacht. So, die haben einfach nur diese Daten veröffentlicht. Nix. Also das zeigt auch, dass die da gar nicht gewusst haben, dass es interessant ist. Das ist also alles ganz eindeutig, aber das hat bisher eben, wie gesagt, alles noch nicht so richtig die förderliche Wahrnehmung gefunden. Und jetzt kommt noch ein Punkt, fühle mich ein bisschen unwohl, das zu machen, aber ich kann es nicht unterdrücken. Also irgendwie erinnert mich dieser Uranverein wirklich an die deutsche Fußballmeisterschaft bei der WM. Von deren einziger Größe ist nicht mehr viel übrig. Diese massiven Fehler, der Heisenberg erfindet ein Perpetuum mobile und vergisst, dass der Ofen nach den ersten Spaltungen ausgeht, wenn man keinen Nachschub hat. Und dass er sich alles selber steuert. Und dann bauen die in 5 Jahren ungefähr 5 bis 15 verschiedene Reaktorexperimente und keiner merkt diesen Fehler. Und dass die Dinger sowieso einmal an und wieder ausgehen oder auseinanderfliegen. Das ist einfach nicht zu glauben. Und Wenn Sie in den Farm-Hall-Protokollen nachlesen, wie gesagt, der Heisenberg kommt da auch nicht so ganz gut weg, ne? Der macht dann auch viele Fehler und das ist auch schon einem immer ein bisschen peinlich, wenn man das so mitkriegt. Also wenn er sich da verrechnet wieder oder wenn er irgendwas behauptet, was nicht stimmen kann. Und man denkt immer, das ist eigentlich, wie komme ich dazu, hier den großen Heisenberg zu kritisieren? Aber die Fragen, die die anderen stellen, die sind teilweise so, dass sie sich wie so ein Voyeur fühlen, wenn sie das lesen. Es wird ihnen so unangenehm, dass sie da Zeuge werden von einer Darbietung, die eigentlich unter dem Niveau dieser Leute ist. Der Walter Gerlach, der Bote war ja, der war nicht dabei, der war nicht in Farmhall mit dabei. Aber der Walter Gerlach ist auch ein Physiker, dessen Name heute noch jeder Student lernen muss. Der hat zusammen mit Otto Stern die Spinnquantelung nachgewiesen. Und das steht in jedem Lehrbuch. Und das war ein wirklich großer Physiker. Der stellt so blöde Fragen. Das ist nicht zu glauben. Und deswegen, ich meine, zunächst mal ist es so, es ist einfach eine Diagnose. Ich muss das einfach sagen. Das ist so. Mir ist es auch unangenehm, aber ich kann es nicht ändern. Wie gesagt, die einzige Erklärung ist, das deutsche Volk ist ja wirklich der kollektiven Verblödung erlegen unter Hitler. Das kann man ja nicht anders sagen. Und das muss irgendwie auch auf die Leute abgefärbt haben. Also eine andere Erklärung weiß ich nicht, aber es ist eine gewisse geistige Lähmung ist da irgendwie da. Ich weiß es nicht. Lise Meitner hat ja auch in ihrer ersten Reaktion auf Otto Hahns Brief mit der Frage, ob der Kern zerplatzt werden könnte, auch eine Antwort gegeben, die auch nicht so auf der Höhe der Zeit war. Die war ja auch noch nicht lange weg aus Nazi-Deutschland. Aber ich war sie auch noch unter diesem Schatten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es auffallend, dass die einfach nicht gut waren. Vielleicht hatten sie auch einfach keine große Lust. Der Wirz hat immer gesagt, man kann sowas Größeres nicht machen, wenn es kein Vertrauen in die Führung gibt und kein Vertrauen untereinander. Und beides war nicht vorhanden. Der Heisenberg hat schon gesagt, man kann einem totalitären Regime nur verschweigen, was man nicht weiß. Und das erklärt bestimmt, warum man bestimmte Dinge auch aus Neugier nicht erforscht hat. Und hat hinterher das schöne Resümee gezogen, wir haben den Krieg der Wissenschaft dienen lassen. Das Fazit ist, das ist nur ein Mythos, dass es eine Hitlerbombe gab. Es gab keinen Auftrag, zu keinem Zeitpunkt an der Bombe zu arbeiten, weil man eben erstmal die Funktionsfähigkeit überhaupt demonstrieren wollte. Es gab keine Arbeiten an der Physik der Bombe, nicht einmal Selbstständige aus Neugier. An sich ist das natürlich ein faszinierendes Thema für Physiker, was da eigentlich passiert. Man kannte das richtige Prinzip nicht, man hat auch die Daten nicht gemessen, wie es dabei geht. Wie kam denn dieser Mythos zustande? Also wie kam das zustande, was heute in den Geschichtsbüchern steht? Ich muss leider sagen, einmal durch wirklich selektives Zitieren der Dokumente, also diese deutlichen Hinweise in dem Heereswaffenbericht, die ich Ihnen gezeigt habe, die untergeordnete Rolle der Bombe unter ferner Liefen, die Vertagung der Arbeit an der Bombe in spätere Zeiten, die nicht eintraten, die fehlenden Arbeiten zur Bombenphysik, das alles sind ja massive Hinweise darauf, dass da nichts gemacht worden ist. All das hat Walker nie erwähnt. Ich sage das jetzt einfach nur mal so, ich weiß gar nichts. Und dazu kommt dann noch eine Fehlinterpretation physikalischer Argumente, vor allen Dingen, weil es auch, man sich diesmal einige Zufallskoinzidenzen von Zahlen, die sich in verschiedenen Wegen ergeben können, eben auch durch falsche Rechnung, dann sich da leicht verleiten kann, dass sie natürlich nicht erkannt haben, wie wichtig auch nicht unternommene Untersuchungen sind. Und natürlich ist bei vielen, auch bei Walker, dann auch die Kenntnis der Kernphysik und Kerntechnik nicht auf dem Stand, den er eigentlich bräuchte, um das beurteilen zu können. Und da muss man einfach mal ganz nüchtern feststellen, ich will das auch nicht wertend sagen, sondern einfach nur mal feststellen, das Resultat, das er vorgelegt hat, war das, was für die Alliierten am angenehmsten war. Noch schöner wäre natürlich gewesen, die Alsa-Truppe hätte eine halbfertige Bombe gefunden, dann wäre natürlich gar keine Diskussion erforderlich gewesen, ob das Manhattan-Projekt nun eigentlich gerechtfertigt war oder nicht. Aber die Nachricht, die Deutschen hätten gewollt, gekonnt, gewusst, nur eben ökonomisch wäre es nicht möglich gewesen. Diese Nachricht war natürlich der zweitbeste Trost, den man den Bombenbauern spenden konnte. Und vielleicht ist es dann eben doch kein Zufall, dass sich diese Meinung eben durchgesetzt hat. Das ist natürlich auch eine Problematik, die ich sehe und habe. Es ist schwierig, auch heute noch für einen deutschen Physiker diese Fassade zu beschädigen, die die Alliierten für sich selber errichtet haben. Es wäre schöner, es hätte ein anderer getan, von denen selber, kann ich aber nicht ändern. Ich bin da auch mehr, ich habe es auch nicht absichtlich gemacht, ich bin da reingestolpert. Aber vielleicht ist es jetzt inzwischen nach über 70 Jahren doch auch mal möglich, ein bisschen wieder näher an die Wahrheit ranzukommen, weil ja auch alle handelnden Figuren inzwischen nicht mehr leben. Und aber es ist eben doch, wie Sie vielleicht gesehen haben, ziemlich eindeutig, dass die Deutschen einen Riesenbogen um die Bombe gemacht haben. Und das sogar unter einem totalitären Regime, das ihnen die Freiheit zum Nein sagen normalerweise gar nicht gegeben hätte. Während die Amerikaner ja in einem freiheitlichen, das hat ja von Weizsäcker mal so gesagt, in einem freiheitlichen Staat durchaus hätten Nein sagen können und hätten nicht an der Bombe bauen müssen. Die Verhinderung des Erfolgs des deutschen Programms war mangelndes Vertrauen untereinander, mangelndes Vertrauen der politischen Führung in die Wissenschaft und umgekehrt, anfangs Selbstüberschätzung der Wehrmacht, auch eine sehr geschickte Dämpfung der Erwartungen durch Heisenberg, der überhaupt der Einzige war, der überhaupt jemals das Wort Bombe in den Mund genommen hat von allen, seine Führungsrolle trotz Desinteresse, dass alle im Grunde zufrieden waren, akademische Forschung während des Krieges machen zu können, was Besseres konnte ihnen gar nicht passieren, durch ein Großprogramm konnten sie sich eigentlich nur verschlechtern und dass sie im Grunde sich alle zu schade waren, Ingenieurarbeit zu leisten und sich mit Technik zu beschäftigen. Die berühmte Frage haben die deutschen Wissenschaftler aus moralischen Gründen die Bombe für Hitler verhindert, ist eigentlich nicht zu beantworten. Die Furcht vor dem Großprogramm, die Furcht vor Verantwortung, die Furcht vor Bestrafung im Falle eines Misserfolges, die ja die Beamten und die Wissenschaftler teilten, ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, der das Verhalten erklärt. Ob der ein oder andere unter denen, von einigen glaubwürdiges zu wissen, also bei Otto Hahn zum Beispiel, ist auch naheliegend, dass er natürlich nicht wollen konnte, dass aus seiner Entdeckung so etwas Furchtbares hervorgeht und das schon gar nicht selber daran mitarbeiten wollte. Er wollte natürlich, dass ein Segen für die Menschheit aus seiner Entdeckung erwächst, was ja auch viele hinterher motiviert hat. Ob also nicht doch einige, ob nicht auch Heisenberg bewusst verhindern wollte, dass so etwas in diesem Deutschland unter Hitler passiert, das kann man letzten Endes nicht nachweisen, aber man kann es auch nicht ausschließen. Also man kann es auch nicht widerlegen. Das ist etwas, was diese Menschen in ihren Köpfen hatten. Sie haben es hinterher nicht gesagt, sie haben sich damit nicht gebrüstet. Und vielleicht auch einfach nur, weil sie müssen bedenken, dass der deutsche Widerstand noch nach dem Krieg noch lange noch als illegal galt. Es hat lange gedauert, bis 1985 gedauert, bis der Widerstand gegen Hitler nicht als Landesverrat mehr eingestuft wurde. Die Witwen der Verschwörer vom 20. Juli haben keine Pensionen bekommen, weil ihre Männer ja wegen Hochverrats verurteilt waren. Also das war in Deutschland schon, also nach dem Krieg, erstmal eine schwierige Sache. Und da wollten die natürlich nicht zugeben, dass sie absichtlich die Bombe verhindert hätten. Das hat ja auch der Gerlach sehr deutlich gesagt, dass sie davor Sorge hätten. Also das, was Sie gesagt haben, ist dafür nicht maßgeblich. Aber ich würde auch sagen, ich habe Ihnen versucht zu schildern, wie das war. Ein äußerst merkwürdiges Programm mit äußerst merkwürdigem Verhalten. Letzten Endes beeinflusst von der Furcht und von der Rechtlosigkeit gegenüber einem totalitären Regime. Und es ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass es das, sozusagen diese negativen Eigenschaften dieses Regimes war, die dazu geführt haben, dass dieses Werkzeug zu ihrem Weiterleben nicht bekommen haben. Ich schließe mit einem Schlusswort, das auch sicherlich Lise Meitner mitempfunden hat, dass Otto Hahn in Farm Hall gesagt hat: Ich danke Gott auf den Knien, dass wir die Bombe nicht gebaut haben. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war der Kernphysiker Manfred Popp über die Frage, warum Deutschland während des Nationalsozialismus keine Atombombe gebaut hat. Er hat seinen Vortrag am 29. Oktober 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe zum Gedenken an Lise Meitner.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.